Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, schön, dass Sie heute hier sind im Berliner Gorki-Theater und daheim an den Empfangsgeräten. Wir reden heute über Migration, das Thema, das wie kein anderes die Gesellschaft beschäftigt, vielleicht sogar spaltet. Ich habe da neulich einen Text geschrieben, in dem ich gesagt habe, dass ich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft bin. Und das gab Widerspruch, unter anderem von dem Mann, der heute Abend hier unser Gast ist, Imran Ayata. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie sind Publizist und Aktivist, das kann man so sagen, Aktivist, ist das okay?
Aktivist war ich vor 20 Jahren, aber okay, es ehrt Sie, dass Sie mich noch so
tätigen. Und heute?
Was meinen Sie jetzt genau?
Okay.
Was ich tue?
Ich hoffe, dass nicht der ganze Abend so verläuft.
Ich frage die Frage ein bisschen unpräzise.
Okay, also was machen Sie? Sie sind Publizist, Sie schreiben.
Ich habe eine Agentur für Kampagnen, gemeinsam mit zwei...
Ich glaube, deshalb kam ich auf die Idee mit dem Aktivist, wegen Kampagne, Aktivist,
oder? Aber die Aktivisten, die für uns, also für die wir arbeiten, die bezahlen, die anderen bezahlen ja nicht.
Okay, egal. Wer sich noch an Kanak Attack erinnert, das ist so ein bisschen her, das meinten Sie wahrscheinlich, diese Gruppe haben Sie seinerzeit mitbegründet. Sie beschäftigen sich mit Migration, mit Integration und Sie fanden, dass ich großen Unsinn geschrieben habe, als ich mich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft aussprach. Darüber reden wir vielleicht, weil das echt ein Thema ist, was mich wirklich interessiert. Und wir reden über Integration, was sie bedeutet und wie sie gelingen kann. Was habe ich denn falsch geschrieben?
Ach, das liegt schon sehr lange zurück, aber ich fand den Text tatsächlich...
Oder die These. Es geht ja nicht um meinen Text. Es geht um die These, die auch von anderen Leuten, auch von manchen, mit denen man nicht so gerne in einem Boot sitzen möchte, gesagt wird, warum brauchen wir eigentlich eine doppelte Staatsbürgerschaft?
Na, das war der Aufhänger. Aber in dem Text fand ich sehr problematisch die Haltung, die Sie eingenommen haben, weil Sie mit dem Text, also mit Ihrer These letztendlich eine Trennungslinie gezogen haben, nämlich zwischen den Deutschen und den, in dem Fall Türken oder Deutsch-Türken, wie sie nannten. Und ja, wenn ich sie ihre These richtig zusammenfasse, sinngemäß sagten, naja, das war unser großer Fehler, dass wir denen die doppelte Staatsbürgerschaft gegeben haben. Darin, das war wahrscheinlich nicht ihre Intention, aber in dem Text haben sich sehr viele, bitte erschrecken Sie nicht gleich, aber rassistische Muster für mich wiedergespiegelt, nämlich der Versuch einer Homogenisierung, wir und die auf der einen Seite und das zweite, als sei Migration und die Fortschritte der Migration, doppelte Staatsbürgerschaft etwas, was ausschließlich ein Ergebnis von politischen Entscheidungen, von Geschenken, wie ich dann in meiner Entgegnung geschrieben habe, sind. Und das finde ich fand ich sehr problematisch. Das erste Mal, als ich Ihre Kolumne gelesen habe, dachte ich so, jetzt der auch noch. Und dann wurde ich ja von der Redaktion gebeten, eine Entgegnung zu schreiben. Das war nicht mal, also ich habe mich nicht selber angeboten. Und dann habe ich noch mal genauer gelesen und da haben sich für mich wirklich viele Argumentationsmuster wiedergespiegelt, die ich, wie gesagt, sehr problematisch finde.
Also dann lassen Sie uns doch darüber sprechen. Was bedeutet denn Staatsbürgerschaft? Warum ist das überhaupt ein wichtiges Thema?
Naja, also es gibt Leute, die tatsächlich in der Debatte einen Fetisch um die Staatsbürgerschaft machen. Also ich, der die deutsche Staatsbürgerschaft habe, es kommt mir manchmal so vor, als müsste mir jeden Morgen beim Rasieren mich vergewissern, wow, ist das geil, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Ich weiß nicht, Herr Augstein, wann Sie sich das letzte Mal darüber gefreut haben, dass Sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, aber mir wird das immer so angetragen. Aber bist du auch wirklich und verstehst du auch die Verfassung? Und ich finde das ja eine Form des Umgangs, fast ein Fetisch, der mich dann auch immer aufklärt, was meine Rechte und Pflichten seien, als sei ich ein Bürgertrottel, der nicht weiß, was eine Staatsbürgerschaft bedeutet. Und dann, das ist die eine Dimension. Die andere Dimension, die ja einem ja immer begegnet ist, hast du noch eine andere? hast du noch eine andere? Also hast du doppelte Rechte? Ja, und das ist total affig, weil...
Warum ist die Frage affig?
Für mich ist das total affig, weil ich habe die türkische unglaublich gerne abgegeben, aus politischen Gründen, weil ich nicht tatsächlich Bürger der türkischen Republik sein wollte, aus politischen Gründen, nicht aus ethnischen, sondern ich wollte das nicht. Und der Konsularbeamte hat mir quasi unterm Ladentisch die türkischen nochmal angeboten und hat gesagt, danke, ich will nicht. Das ist ja eine Haltung, also es ist ja eine politische Haltung und deswegen ist es, das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, das fand ich auch in Ihrem Text sehr bezeichnend, die doppelte Staatsbürgerschaft, die fällt ja nicht vom Himmel. Da kommt ja jetzt nicht, wer war damals in der Regierung? Schröder und Rot-Grün, wer waren da?
Fischer,
ja. Die saßen ja nicht in der Kanzler und sagten, Mensch, Junge, Joschka, komm, wir geben denen das mal. Sondern das war ein Ergebnis von politischen Kämpfen und Auseinandersetzungen, an dessen Ende diese Kämpfe dahin gekommen sind, dass die Politik Lösungen finden musste. Und vor dieser Aufgabe stehen wir heute ja auch.
Glauben Sie denn, dass die doppelte Staatsbürgerschaft für Integration hilft oder neutral ist? Oder ich würde sie ja eher für ein Hindernis halten, aber Sie sehen das offenbar anders.
Also ich habe, wie gesagt, ich habe es versucht anzudeuten, ich finde die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft nicht entscheidend. Die ist nicht so wichtig, wie Sie versucht haben, das zu machen. Wenn ich hier lebe, jetzt ich oder irgendjemand hier in dem Raum, und arbeite und lebe hier, dann möchte ich... ganz selbstverständlich, das wird Sie vielleicht in dieser Radikalität wundern, ganz selbstverständlich Teil dieser Gesellschaft sein. Das heißt, ich finde die Unterscheidung nach ethnischen Kategorien oder nach unterschiedlichen Sozialisationen finde ich für überholt. Wenn wir hier leben, so unterschiedlich wir sind, haben wir, finde ich, da müssen wir hinkommen, die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Das heißt, wenn Sie sagen, die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Hindernis und ich plädiere für eine unglaublich schnelle, einfache Einbürgerung, die eben minimalste Kriterien hat, dann können wir beides, zwar nicht so relevant, wenn wir darüber uns einigen, aber da einigen wir uns schnell.
Ja gut, so sehe ich das. Ich meine, wir erinnern vielleicht nochmal, wir hatten, also das Thema betrifft sozusagen Migranten mit türkischem Hintergrund, weil türkische Politiker in Deutschland Politik machen, weil sie Wähler ansprechen können, die sozusagen in der Türkei wahlberechtigt sind. Die kommen dann hierher, machen Wahlveranstaltungen oder wenn sie das nicht dürfen, wenn man sie nicht lässt, wenden sie sich dann trotzdem direkt sozusagen an hier beheimatete Leute und reden einen Diskurs sozusagen, der eigentlich mit dem, wie soll ich das jetzt formulieren, was wir hier sozusagen so an demokratischen Standards an uns selber haben, nehmen wir jetzt mal die AfD und ein paar Sachsen aus, ja, weil sure, sie schon gerade die Augenbrauen hochziehen, eigentlich relativ schräg finden. So, und ich finde deshalb die Frage, gerade wenn man überlegt, also was jetzt ja meine Meinung ist, Deutschland muss noch viel mehr ein Einwanderungsland werden. Wir müssen noch viel stärker uns bemühen, Leute, die von draußen kommen, zu integrieren und vielleicht auch gemeinsam neue Identitäten schaffen. Dann ist mir sozusagen ist es eine Sorge oder eine Frage, die ich habe, ob diese Partikularidentitäten, die natürlich schon mit der doppelten Staatsbürgerschaft verbunden sind, ob die nicht ein Hinderungsgrund sind.
Aber Herr Augstein, Sie wollen mir doch nicht wirklich glaubhaft versichern, dass Ihre Identität davon geprägt ist, dass Sie einen deutschen Pass haben. Also was macht denn Ihre...
Ich hätte gerne drei deutsche Pässe. Ich hätte gerne einen Schweizer Pass, das finde ich irgendwie schick. Dann hätte ich gerne noch einen Englischen, weil ich die Königin toll finde. Und also es ist ja nicht irgendwie so, ist ja nicht im Kaufhaus sozusagen. Also das checke ich nicht so richtig.
Davon spricht doch keiner. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist ein Ergebnis von gesellschaftlichen Zuständen und Verhältnissen. Das trägt der Situation Rechnung, dass nun mal Biografien nicht so sind wie Ihre Biografien. Sie können doch jetzt nicht mir zum Vorwurf machen, dass ich eine solche Sozialisation und solche Geschichte habe.
Aber Teile meiner Familie kommen aus Schweden zum Beispiel. Und das ist jetzt gar kein Spaß, meine ich im Ernst. Meine Mutter hieß mit Nachnamen Karlsson. Also könnte ich auch eine schwedische Teilidentität geltend machen.
Ja, kann auch sein.
Ich verstehe nur nicht, was das mit der Staatsbürgerschaft zu tun hat. Denn in Amerika, wie gesagt, Deutsche, also Trump zum Beispiel, deutscher Einwanderer, also Italiener und so weiter, die brauchen keine doppelte Staatsbürgerschaft, um ihre Identitäten kulturell und so weiter weiterzuführen. Wofür brauchen sie das Papier?
Sie unterstellen doch die ganze Zeit, dass mit der Staatsbürgerschaft Identität geprägt sei. Und dem widerspreche ich. Das Beispiel mit Italien und Schweden greift ein bisschen zu kurz, weil Italien Mitglied der EU ist und daraus ganz andere rechtliche Konsequenzen und Pflichten erfolgen, als die Türken, wie Sie sagen, die ja jetzt nicht einfach über den Bosporus gelaufen sind, sondern von der deutschen Regierung damals worden sind. Daraus, und deshalb habe ich versucht, eben auch herzuleiten, und dass der Umstand, dass sie hier sind und hier geblieben sind, hat dazu geführt, dass sie sich bestimmte Rechte erkämpft haben. Und jetzt kommen wir mal zu ihrer Sorge, dass die Türken sich instrumentalisieren lassen von Herrn Erdogan. Wissen Sie, ich hätte es wirklich mal erfrischend und gut gefunden, wenn jemand ihrer politischen Prägung ein bisschen differenzierter sich die Sache angeschaut hätte und auf die Idee gekommen wäre, dass da eben nicht die Türken für Herrn Erdogan demonstrieren, weil die allermeisten sind nicht für Herrn Erdogan auf die Straße gegangen, sondern das sind Leute, die quasi AKP-Mitglieder sind. Das sind doch keine, was soll das? Da könnte man doch sagen, okay, ich habe ein Problem damit und da kommen wir schnell zusammen, wir beide vermutlich, wenn wir darüber reden, wie entwickelt sich eigentlich der politische Islam? Wie mobilisiert und organisiert sich der politische Islam? Aber was soll denn mit Verlaub diese Obsession, dass darüber über die Staatsbürgerschaft eine politische Orientierung der Leute abzuleiten? Es ist eben so, wenn ich, und für mich gilt das ja nicht, ich habe das ja, weil es ja immer gern biografisiert wird bei Migranten, für mich stellt sich diese Frage nicht, aber für viele Leute ist es eben eine wichtige Frage, ob sie in der Türkei Immobilien erwerben können, ob sie erben können. Das ist jetzt ja nicht ein privatistisches Schicksal von einzelnen Leuten, sondern Folgen von Gesetzen, von Regelungen, von Abmachungen, und denen muss man einfach Rechnung tragen.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1, live aus dem Gorki-Theater. Ich sitze hier mit Imran Ayatan. Wir streiten, wie Sie vielleicht mitbekommen, über die doppelte Staatsbürgerschaft. Herr Ayatan, leben wir denn eigentlich in einem rassistischen Land?
Ja.
Immer schon oder jetzt neu wieder?
Also, die Frage nach Rassismus ist eine sehr komplexe Frage. Ich mir quasi die Absicherung gleich vorweg schicke. Es ist ja nicht meine Erfindung, sondern es gibt schon seit vielen Jahrzehnten Untersuchungen, zum Beispiel von Herrn Heidmeier in Bielefeld und der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die permanent und immer wieder feststellt, dass ein bestimmter Prozentsatz, ich bin nicht so ein Statistik-Junkie, aber ein ordentlicher Prozentsatz von Menschen in Deutschland eine menschenfeindliche Haltung, eine rassistische Haltung einnehmen. Das ist nicht neu. Das ist unterschiedlichen Konjunkturen unterworfen. Ich habe die 90er Jahre erlebt. Sie haben erwähnt, dass ich mit Kanakatak gegründet habe. Das war mit ein Grund, gegen diese rassistische Gewalt in den 90er Jahren etwas Neues entgegenzusetzen. Das heißt, das ist kein neues Phänomen, und in jeder Phase und in jeder Dekade, wenn Sie so wollen, ist die Form, wie sich Rassismus eben artikuliert oder Bestand hat, verändert sich, verschiebt sich. Weil es, wenn Sie so wollen, ist Rassismus eigentlich ein dynamisches Feld, in dem unterschiedliche Ideologien, sozialpsychologische Einstellungen, unterschiedlichste Akteure gewissermaßen in Bewegung sind und darum immer auch ein Kampf und eine Deutungshoheit darüber herrscht, wie es in diesem Feld sich situiert, wenn Sie, jetzt habe ich es ein bisschen kompliziert gesagt, ich sage es gleich einfacher.
Gibt es sozusagen keinen Fortschritt zum Guten, Wahren, Schönen in der deutschen Gesellschaft? Ich meine, Alfred Dräger, Walter Wallmann in der CDU wären heute so nicht mehr möglich. Das halte ich zum Beispiel für einen zivilisatorischen Fortschritt.
Ja, Frauke Petri ist sicherlich auch ein zivilisatorischer Fortschritt und Herr Gauland auch. Ich habe ja gerade das versucht, ganz ehrlich, ich finde das schon die Form, in welchem Rassismus sich heute in Deutschland artikuliert, das ist jetzt ja nicht nur eine Frage für unsere Salons hier, sondern ich meine, wir erleben, wie Kinder und Jugendliche angegriffen werden. Wir erleben, wie seit vielen Monaten Leute auf die Straße gehen und unter einem Angst vor sozialem Abstieg und was auch immer rassistische Parolen in die Kameras gröhlen. Das ist ja jetzt nicht etwas, was mein Wahnsinn ist, sondern es sind die gesellschaftlichen Realitäten, die ich beschreibe. Und wir haben in 10 Länderparlamenten inzwischen eine Partei, die ich nicht populistisch oder rechtspopulistisch, sondern rassistisch bezeichnen würde, in Länderparlamenten sitzt. Also wenn Sie das entspannt zu Herrn Drecker, your choice.
Wie erklären Sie sich das denn? Weil wir hatten das vor 15 Jahren so nicht. Wir haben
Was hatten wir vor 15 Jahren nicht, meinst
du? Wir haben einen solchen dauerhaften Erfolg einer Partei rechts von der Union. Weiß ich nicht, wie lange man da zurückgehen muss in der bundesrepublikanischen Geschichte. Jedenfalls
die 90er reichen eigentlich schon.
Dauerhaften politischen Erfolg gab es, glaube ich, nicht. Die AfD ist schon politisch singulär erfolgreich am rechten Rand. Was glauben Sie, wie das dazu gekommen ist?
Tja, wenn ich das klar beantworten würde, säße ich wahrscheinlich nicht Montagabend mit Ihnen hier, sondern wäre irgendwie ein hochbezahlter politischer Berater irgendwo und würde...
Sind Sie das nicht?
Nein, nicht hochbezahlt zumindest. Nein, es hat ganz unterschiedliche Gründe. Ich glaube, und die sind ja auch hinreichend beschrieben. Also einmal leben wir, und das hat tatsächlich ganz dramatische Folgen, wir leben in einer fragmentierten Gesellschaft, in dem es keinen Common Ground und keinen Common Sense gibt. Es gibt nicht etwas, worin wir beide uns schnell einigen könnten. Und auch der Versuch, das über die Staatsbürgerschaft oder neuerdings die deutsche Identität zu lösen, die greifen das ja nicht. Wir haben eine unglaublich entfesselte Globalisierung, die natürlich dazu führt, dass Nationalstaaten und ihre Handlungsfähigkeit erodieren. Und was sind dann auch noch dazu führt, dass eben Gesellschaften nicht mehr klar und sich unter einer Idee versammeln lassen. Es bricht alles auseinander. Und das ist eine wunderbare Vorlage für all jene, die unter einer imaginären Abstiegsangst und die da oben politisch mobilisieren gegen Minderheiten.
Aber es gab Situationen, da war die wirtschaftliche Lage in Deutschland viel schlechter, als sie es heute ist. Und trotzdem hatten wir da diese Phänomene nicht. Es gab Zeiten, da hatten wir viel höhere Arbeitslosigkeit als jetzt.
Ja.
Und trotzdem hatten wir dieses politische Phänomen nicht. Es muss auch was zu tun haben mit der Erosion der anderen Seite sozusagen. Mit einer Erosion so der demokratischen, der
Ich glaube, es hat es hat tatsächlich eine Erosion erfahren, weil zum ersten Mal diese Insel, von der wir mal ausgegangen sind, der Insel der Sicherheit, Stabilität und des Wohlstands, diese Insel wird von außen ganz klar angegriffen. Das heißt, es gibt nicht mehr diese Sicherheit, dass wir einen Sonderstatus haben, sondern wir sind damit konfrontiert, dass die Globalisierung, die Europa maßgeblich vorangetrieben hat, jetzt zurückschlägt. Wir haben damit zu tun, dass, das ist ja ein sehr interessanter Widerspruch, Sie als Linke werden diesem Widerspruch ja sicherlich zustimmen, wir leben in einer interessanten Zeit, wo alle die Zirkulation von Produkten und Dienstleistungen abfeiern, also auch im täglichen Verhalten. Ich kaufe mir meine reduzierte Tasche irgendwo auf einer Plattform X, buche mir eine Reise Y. Diese Zirkulation von Produkten und Dienstleistungen ist klar gesetzt, aber man hat ein Problem mit der freien Zirkulation von Menschen. Das ist ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch, mit dem sind wir jetzt konfrontiert, dass Leute, Geflüchtete, beispielsweise jetzt aus Syrien, sich auf den Weg machen und sie schaffen es, hierher zu kommen. Und das hat natürlich maßgeblich zu dieser unabhängig der ökonomischen Lage natürlich dazu geführt, dass all jene, die eine Politik der Spaltung und Ausgrenzung betreiben, ein relativ einfaches Spiel haben.
Kommen wir mal zu Ihnen. Sie sind 1969 geboren in Ulm.
Ja.
Als Sohn eines Vaters, der in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist.
Angeworben wurde.
Und Sie haben dann studiert und...
Meine Mutter auch.
Abitur gemacht und studiert. Warum hat bei Ihnen etwas funktioniert, was bei vielen Kindern von Migranten nicht funktioniert hat?
Dazu werde
ist die Frage ungehörig?
Nein, das ist eine typische Frage und deswegen sind auch einige Leute dann gleich natürlich irritiert. Wissen Sie, Sie würden diese Frage nie Christian Kracht stellen oder irgendeinem...
Christian Kracht?
Ja, oder irgendeinem anderen, mit dem Sie hier palavern, würden Sie auch nicht sagen, Mensch, wie ist denn dein Leben gelaufen? Das ist ja sehr typisch.
Aber mein Problem, ich rede aber mit Ihnen über Integration. Wir reden über Migration, Entschuldigung, ganz kurz.
Moment,
wir reden
ja
nicht über Autohandel, sondern über Migration.
Sie geboren? Wo sind Sie geboren?
In Hamburg.
Sehen Sie, ich bin in Ulm geboren. Wann sind Sie geboren?
67, ich bin älter als Sie.
Okay, Respekt, Abi. Also, ich würde doch nie auf die Idee kommen, Ihren journalistischen Erfolg biografisch abzufragen.
Doch, das könnten Sie
das
aber
wäre
machen.
In Ihrem Fall ganz lustig, mache ich aber gar nicht.
Aber da hätte ich gar kein Problem
damit. Aber ich bin sehr ernst. Ich bin sehr ernst.
Aber wir reden ja über das Thema, ganz kurz. Nein, das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt hier uns unterhalten würden über, weiß ich nicht...
Warum ist Integration mein Thema? Wir könnten doch
aber
über...
Ich habe Sie dazu eingeladen, dann hätten Sie nicht kommen dürfen. Dann hätten Sie sagen müssen, stopp, ganz kurz, nein, das kann ich nicht machen, weil mein Vater war Gastarbeiter, ich darf über das Thema Integration nicht reden. Dann wollen alle von mir wissen, ob das persönlich was mit mir zu tun hat.
Ja, ich finde, das entwickelt sich ganz gut, Ideen.
Unheimlich.
Nee, jetzt mal im Ernst. Okay, Integration ist mein Thema, aber wissen Sie was? Wir fangen damit an, dass Integration auch Ihr Thema ist.
Ja, unbedingt. So. Ja, ich bin dafür.
Nummer eins.
Aber das ist mein Text.
Ich komme gleich zu meiner Biografie und Sie werden sehen, die ist so brüchig und so kompliziert.
Sie müssen nicht über Ihre Biografie, Sie sind doch ein freier Mensch. Sie können auch sagen, wissen Sie, ich möchte über meine Kindheit nicht sprechen. Das können Sie machen.
Ja, okay. Also was war Ihre Frage?
Ich wollte doch nur wissen sozusagen...
Warum ich ein erfolgssmarter, smarties Kanake bin, oder was?
Ja.
Ja. Ich sage Ihnen was. Ich habe einen kommunistischen Vater, der war damals kommunistisch, heute rechter Sozialdemokrat, würde ich sagen.
Also die klassische Wandlung.
Sehr typische. Das ist ja sozusagen, wenn Sie biografisch fragen, antworte ich mal, weil ich finde, das gestaltet sich ganz sympathisch mit Ihnen. Ich hatte Eltern, die mich genervt haben mit diesem Bildungswahnsinn. Ich fand immer Fußball cooler und Karate. Ich durfte nicht Karate machen, weil mein Vater gesagt hat, Menschen zu schlagen ist irgendwie nicht das Ideal und so ein Quatsch und so. Und dachte so. Und ich durfte nicht Karate, ich durfte nicht zum Fußball, weil Fußball so und so. Und dann musste ich immer diese komischen kemalistischen Schinken lesen. Der einzige Führer, der zweite Führer, der dritte Führer. Ich weiß nicht, wie die alle hießen. Und das fand ich unglaublich nervig. Ich war halt diesem Diktat von Bildung und du musst Abitur machen. Und das war jetzt gar nicht meine Bestimmung, aber die haben mich dahin gepusht. Und dann verläuft sich das eben so, dass man manchmal Glück hat, manchmal so ganz komische Sachen, wie halt in jedem Leben so ist. Und irgendwann habe ich erkannt, das hat aber sehr lange bei mir gebraucht, dass Teilhabe eine anstrengende Veranstaltung in Deutschland ist. Und habe mich dann eben ein bisschen angestrengt.
Sie haben eben gesagt, Integration ist nichts, was praktisch der Migrant leisten muss, sondern was beide Seiten leisten muss. Übrigens.
Nein, ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen anfangen. Entschuldigung, wenn ich Sie berechtige. Ich habe gesagt, es geht nicht darum, es geht nicht um die Zuschreibung. Wissen Sie, Migration ist eben keine Randerscheinung, das fand ich auch sehr schön in diesem Ankündigungstext, sondern es ist ein wirklicher zentraler Faktor für unsere Gesellschaft. Und weil das so ist...
Aber ganz kurz, unterstreichen?
Für mich immer schon.
Keine neue Entwicklung?
Nein,
sondern,
natürlich keine neue Entwicklung, weil wir wissen ja auch, ich brauche jetzt nicht referieren über die Landarbeit, Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter. Natürlich, Migration gab es schon immer, aber heute ist sie ein Konstitutiv für Staaten wie Deutschland. Warum ist das so? Deutschland ist ja in dieser relativ, guten Ausgangslage, ein Profiteur der Globalisierung zu sein. Deutschland ist ein Land, das maßgeblich von der Globalisierung profitiert. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass eben Einwanderer, und auch das habe ich in meiner Entgegnung, wie Sie sich erinnern werden, geschrieben, einen großen Anteil daran haben. Also sie sind nicht nur Bestandteil dieser Gesellschaft, sondern sie sind maßgebliche Träger dieser Gesellschaft. Stellen sich das mache ich manchmal, wenn dieser Wahnsinn von Argumenten über Migration und Integration, ich denke mir dann immer, stell dir mal vor, es wäre möglich, all die Menschen mit Migrationshintergrund, ich weiß gar nicht, wie viele in Deutschland es sind, ich glaube, jeder fünfte inzwischen, die würden für einen Tag einfach zu Hause bleiben. Einfach für einen Tag. Ich sage Ihnen, wir wären am Arsch. Dieses Theater würde nicht funktionieren. Dieser Sender würde nicht funktionieren. Der politische Apparat würde zusammenbrechen. Alles.
Aber das ist das Argument ist, das klingt zwar ganz witzig, aber es ist ein blödes Argument, weil das sagt ja auch niemand.
Doch.
Nein, das ist jetzt, da machen Sie jetzt so Türen auf oder versuchen Sie Türen einzurennen, die doch ganz weit offen sind. Darum geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht um was anderes. So doof sind nicht mal die Rechten. Das Problem ist, es ist, leider dann doch ein bisschen komplizierter. Die Leute sagen, es kommen auf einen Schlag 1 Million Leute hierher.
Das stimmt nicht.
Und dann, wenn man nochmal genau nachzählt, stellt man fest, es waren 800.000. Hm. Ja, okay, ja. Danke, weiß ich auch.
Gut. Dann wiederholen
und
Sie
und die sind
das
irgendwie fremd und dann wissen wir gar nicht so genau und so. Und manche von denen sind auch irgendwie durchgeknallt. Was machen wir denn jetzt mit denen? Wenn man diesen Leuten dann sagt, naja, mit Migration habt ihr doch schon ganz viel Erfahrung, jetzt stellt euch mal nicht so an, dann geht das ein bisschen am Thema vorbei.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Sondern, was schon interessant wäre, und deshalb, ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so die Patentantwort, das lohnt sich schon darüber nachzudenken, wie muss ich diese Gesellschaft, nicht der Migrant, sondern wie muss ich diese Gesellschaft konstituieren, um möglichst schnell und möglichst erfolgreich diese Leute in irgendeiner Form unterzubringen, einzubauen. Und zwar nicht nur die, sondern auch noch alle anderen, die kommen. Ich glaube, darüber reden wir. Und da gehen die Meinungen ja sehr, sehr stark auseinander.
Das ist richtig. Aber das ist, glaube ich, für den Fortgang dieses Gesprächs ganz hilfreich, wenn Sie mir nicht ständig Sachen unterstellen, die ich gar nicht gesagt habe. Was Sie aber sagen, was ich daran interessant finde, ist tatsächlich zu überlegen, unter diesen sehr globalen und sehr gravierenden Veränderungen, was sind eigentlich Prämissen eines neuen Formen des Zusammenlebens und auch der Solidarität. Nummer eins. Nummer zwei, was sind Strategien, politische Strategien, unabhängig, ob jemand in Hamburg geboren ist und Augstein heißt oder in Ulm geboren ist und Ayata heißt, was sind politische Prämissen, dass wir gegen die Politik einer Ausgrenzung und der Hierarchisierung von Menschen in einer Gesellschaft Alternativen entwickeln. Im Grunde, das stimmt, was Sie sagen, im Grunde geht es darum, neu darüber nachzudenken, was hält diese Gesellschaft zusammen.
Toll. Und jetzt habe ich ein ganz tolles Wort, Leitkultur. Was halten Sie davon?
Das ist Bullshit. Das ist genauso Bullshit wie deutsche Identität. Ich will es Ihnen mal versuchen zu erklären. Ich finde das total amüsant, wenn hochrangige Politiker von Kanzlerinnen wie Innenminister auf einmal wieder anfangen, von der deutschen Identität zu sprechen oder namhafte Professoren, die deutsche Identität, 5 Prämissen für die deutsche Identität. Und dann fragt man nach oder hört genau hin, was soll das eigentlich sein? Was ist eigentlich eine deutsche Identität? Und warum ist es heute gerade so wichtig? Also was der politische Reflex darin ist, das verstehe ich. Also dass man versucht, eben eine Form von Zusammenhalt zu suggerieren über eine deutsche Identität. Aber niemand kann ja, ich weiß nicht, ob Sie das können, es wäre toll, dann zu hören, zu mir zu erklären, was eine deutsche Identität ist, was die deutsche Identität ausmacht. Inzwischen erlebe ich das so, dass selbst so klamaukartige Elemente wie sich die Hand geben, als wäre das was Urdeutsches. Mensch, willkommen, deutsche Identität, wow. Wir geben uns die Hand. Säkularismus. Ich habe jetzt gelernt, namhafter Professor hier ein paar Meter weiter, Herfried Münkler, wow, Säkularismus, der Migrant muss lernen, dass es hier in Deutschland die Trennung von Staat und Religion geht. Wow, welcome to my world. Als sei das eine Erfindung der Deutschen. Also was ist diese deutsche Identität? Und man merkt ja, ich glaube, die Bundeskanzlerin hat gesagt, Deutschland wird, wie war dieser Zitat, Deutschland wird bleiben? Oder
liebenswert, wie wir es lieben.
Deutschland wird Deutschland bleiben. Das ist ja, also sie hat ja wirklich sehr viele tolle Sachen gesagt, aber das ist natürlich Wahnsinn, weil man weiß jeden Tag, nein, das verändert sich jeden Tag. Ja, und deswegen finde ich Ihre Frage tatsächlich spannend. Und wir haben ja nächstes Jahr auch eine Bundestagswahl. Gelingt das eigentlich, gerade so wie Sie es beschrieben haben, 1 Million Menschen kommen und so weiter. Und was sind das überhaupt für Leute? Kriegen wir die überhaupt integriert? Das sich zu fragen, wie begegnen wir dieser Situation politisch?
Ja, nur, also gerade weil ich irgendwie auch denke, dass ich links bin und so und viele Leute kenne, die auch so sind. Und dann lese ich immer die Artikel von denen und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die sich aber alle nur immer an ihresgleichen wenden. Das beste Argument immer Globalisierung, ein bestes Argument immer, alle sind verheiratet mit Menschen aus Rom und haben Freunde in Tokio und verbringen ihren Urlaub
immer in Reykjavik. Sie kennen ja komische Linke.
Siehste, kenne ich eben auch nicht so viele. Und ich glaube, die Realität der meisten Menschen ist ganz anders.
Was ist die Realität der Menschen?
Ich glaube, dass die Realität der meisten Menschen ist, dass die Globalisierung für sie bedeutet, dass sie immer sich das neue iPhone kaufen wollen, wenn sie die Kohle dafür haben, aber dass sie doch im Wesentlichen irgendwie an einem Ort wohnen und Menschen kennen, die dort auch wohnen und dann fahren sie vielleicht in den Urlaub irgendwie an die Ostsee und so. Ich glaube, die Leute sind gar nicht so doll globalisiert, wie man immer tut, stopp, und sind, glaube ich, auch in der im Kontakt oder im Umgang mit anderen Kulturen längst nicht so trainiert, wie viele Publizisten das gerne hätten. Also um es mal kurz zu sagen, ich glaube, man überschätzt da.
Nein, aber das ist doch, Sie reden immer von den Leuten, die Menschen, die Leute.
Ich bin ein großer Generalisierer, das stimmt.
Das merke ich immer wieder. Aber nee, im Ernst, wir haben doch gar keine Wahl. Wir können doch heute nicht ernsthaft, und ich rede nicht als Publizist, sondern als Bürger, ich kann mich doch nicht heute hinstellen und sagen, die Lösung all dieser Probleme sind nationalstaatlich. Das ist doch Quatsch.
Ich habe eine ganz andere Lösung.
Moment, lassen Sie mich kurz noch einen Gedanken machen.
Ja, und dann kommt meine Idee, okay?
Herr Augstein, ich habe doch gar nicht gesagt, im Gegenteil. Ich habe gesagt, dass Globalisierung eine knallharte Sache ist. Globalisierung ist nicht eine Veranstaltung, an der Menschen profitieren. Nicht alle. Ich habe davon gesprochen. Das ist doch ganz interessant. Ich will auf diesen Gedanken mit hier, wer profitiert davon? Das ist doch nicht so, dass die Geflüchteten profitieren davon, dass sie sich auf den Weg machen. Wir reden immer von Flüchtlingen. Sie müssen sich mal vorstellen, da sind 800.000 Menschen, die vor Krieg fliehen. Ehrlich, vor Krieg. Und da sind Akademiker dabei, da sind auch IS-Kämpfer dabei, alles. Und wir reden von den Flüchtlingen, die integriert werden müssen. Ich habe ein Problem mit dem Konzept von Integration, ganz einfach gesprochen, weil es davon ausgeht, als könnten wir Menschenmassen von A nach B schieben. Und da ist das Tor, da schieben wir die rein. Der Punkt ist doch, weil sie in politische Dimension, weil die Leute nicht so weit sein. Okay, deswegen sage ich doch, gerade für Leute wie Sie, die von sich sagen, dass sie Linke seien, müssen sich doch die Frage stellen, welche politischen Antworten auf Globalisierung haben wir eigentlich? Wie gehen wir damit um, dass Märkte, ja, dass wir die Freiheit der Märkte propagieren und gleichzeitig Leute sagen, in was weiß ich, die Leute, jetzt fange ich an, wie Sie zu reden, schrecklich, ja? Dass Bürger sich abgehängt, keinen Job haben, von Hartz IV leben etc. Das sind doch politische Fragen, die eben auch politische Antworten suchen und nicht darin in münden dürfen, ob wir die Leute reinlassen oder rauslassen. Eine der größten politischen Lügen ist doch, dass man Bewegungen von Menschen regulieren könnte. Wie soll das gehen? Die kommen doch. Wir können machen, was wir wollen. Die kommen.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Berliner Gorki-Theater. Ich bin Jakob Augstein und sitze hier mit Imran Ayatar und frage ihn jetzt, was ist denn eigentlich Integration? Oder finden Sie das Wort ganz blöd?
Ja, ich rede ehrlich gesagt, mir gefällt das nicht. Es gefällt mir seit 30, 40 Jahren nicht, weil ich seit 30, 40 Jahren nicht verstehe. Wie sollen sich diese Leute wohin integrieren? Mir gefällt gleiche Rechte, mir gefällt Teilhabe und mir gefällt der Streit um Gemeinsamkeiten. Wenn es eine politische Bewegung, und das ist ja nicht nur die AfD, ständig uns propagiert, es gibt die und es gibt die anderen. Wenn die Politik dazu führt, dass man inzwischen eigentlich nur als Randnotiz wahrnimmt, dass Flüchtlingskinder angegriffen werden, dann müssen wir doch, und das ist die überwiegende Mehrheit dieser Gesellschaft, sagen, nein, das ist nicht die Gesellschaft, für die wir streiten und kämpfen.
Es ist aber doch, ganz kurz, ja. Das ist doch gerade weil Flüchtlingskinder angegriffen werden, gerade weil in Dresden die Leute auf die Straße gehen und den Unsinn brüllen, gerade weil sie die Häuser und Heime anzünden, reden wir darüber, wie kriegen wir das hin? Und nochmal, dass die Deutschen zurechtkommen mit der veränderten Situation. Aber nicht die Migranten, nicht, dass wir uns falsch verstehen.
Okay.
Meine Adressaten sozusagen, das, was mich interessiert, okay, das sind doch gar nicht so sehr die, die kommen, sondern die, die hier sind und die sich unwohl fühlen, die Angst haben, die durchdrehen, die falsche Partei wählen. Um die müssen wir uns doch kümmern. Und da, ehrlich gesagt, das kann ich jetzt nicht so schnell abtun, wie Sie das tun. Weil Sie sagen,
ich tue es doch gar nicht ab. Ich tue es doch gar nicht ab. Nur, nein, das ist doch Quatsch. Ich tue das doch nicht ab. Aber wir können schon endlich mal anfangen, Populismus, nicht einfach der Populismus nachzureden und einfach die Dinge beim Namen zu nennen. Wenn ich nach unten trete gegen eine, an die sogenannte Fremde und andere, dann ist es kein Populismus, dann ist es ein rassistisches Verhalten. Und das muss man den Leuten auch einfach so klar sagen. Nummer eins. Nummer zwei. Es ist doch, ich bin jetzt nicht, Sie haben ja jetzt meine Biografie zitiert, also ich bin ja jetzt hier
von,
nicht.
Von der wir nichts erfahren haben.
Ja, come on. Ich kenne wirklich.
Sie können das auch googeln, ist egal, steht im Netz.
Ich kenne ganz viele Leute, die prekär leben, die trotzdem nicht Rassisten werden. Es gibt keine Kausalität, dass man aus Angst vor Fremden und was auch immer, aus Angst vor sozialem Abstieg, die imaginär ist, woher wissen wir eigentlich, dass diese Leute absteigen? Vielleicht sind sie schon abgestiegen, weil sie seit Jahren von Hartz IV leben müssen.
Aber ganz kurz, was ich interessant finde im Gespräch mit Ihnen, Sie wehren sich so stark gegen Generalisierungen aus irgendeinem Grund, dass am Schluss nichts mehr übrig bleibt zum drüber reden und auch sozusagen gar keine politischen Objekte mehr da sind, an denen man irgendwas machen kann. Weil Sie sagen, das ist alles, man darf nicht sagen, die Menschen, dann haben Sie aber auch keine Adressaten mehr für politische Maßnahmen.
Was wollen Sie denn machen? Jetzt erklären Sie mir doch Ihre tolle Ideen. Sie sind jetzt besorgt um die Menschen, die jetzt die Angst haben, die Sorgen. Dann sagen Sie doch mal, was wollen Sie denn machen?
Was ich machen würde?
Ja, was ist denn Ihr Vorschlag?
Nein, ich glaube, dass, oh Gott, jetzt werde ich nervös, wenn Sie mich das so fragen.
Ja, sagen Sie doch mal.
Ich glaube tatsächlich, dass wenn ein Land so viele Einwanderer aufnimmt, wie es jetzt schon tut und wie es wahrscheinlich in der Zukunft noch kommen wird, dass das fundamentale Folgen hat für die Identität der dort lebenden Menschen.
Natürlich.
Die sehen sich selber mit anderen Augen. Die müssen sich dann hinterfragen. Übrigens machen wir das gerade die ganze Zeit. Das, was Sie so beknackt finden, das, was mancher so lächerlich findet, wenn plötzlich alle über Leitkultur und dann lacht man sich darüber tot, dass Leute Listen machen mit 5 Punkten. Das kann man machen, man kann das ins Lächerliche ziehen.
Ich
finde das gar nicht so falsch, weil man anfängt quasi mal so Remedur zu machen. Mal zu sagen, okay, was machen wir hier eigentlich? Wofür stehen wir? Was wollen wir? Wer sind wir? Und dann können sie nämlich, das ist doch der interessante Effekt, die Leute auch daran messen.
Ja.
Thema sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Ist doch eine super Sache. Da kannst du sagen, du willst nicht, dass der Flüchtling die Frauen bevormundet, dann lass es gefälligst auch selber.
Ja.
Und das ist doch das heißt, wir kriegen, es ist eine Rückbesinnung auf das, wofür man steht. Ist doch eigentlich was Gutes, doch positiv. Nee,
und so Sie, haben ich das wirklich, Sie haben wirklich ein Talent, wegzuhören, wenn ich Dinge einfordere, wie zu sagen, lassen uns doch mal gemeinsam reden, was sind politische Prämissen für eine neue Form von Solidarität und Zusammenleben. Erklären Sie mir doch mal, was ist Deutsch an Ihnen?
Nein, das mache ich nicht.
Wieso?
Die Falle tappe ich nicht.
Warum? Ist doch keine Falle. Ich will es jetzt mal verstehen.
So rum wird kein Schuh draus.
Doch.
So rum wird kein Schuh draus. Warum? Wenn jetzt einer sagt, irgendwie, ich schreibe auf den Zettel, es geht sozusagen um die gesamtgesellschaftliche Debatte. Ich sage nochmal, Beispiel sexuelle Selbstbestimmung der Frau, wo jetzt CSU-Leute, die vor 2, 3, 5 Jahren noch dagegen waren, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist, plötzlich sagen, wir müssen uns um die Frauen kümmern, wo dann die Feministinnen zurechtkommen und sagen, schön, dass ihr jetzt auch auf den Trichter gekommen seid. Das halte ich zum Beispiel für einen gesellschaftlichen Fortschritt, der induziert wird durch Migration. Das ist doch, was das, und sowas meine ich. Migration bringt den Leuten bei, wer sie selber sind. Das ist doch nicht so schlecht. Oder ist das jetzt sehr naiv?
Ich finde es blöd, so, weil Sie machen das die ganze Zeit, das gefällt mir nicht immer, so das zu urteilen, das heißt lächerlich, das ist nicht so mein Style. Das kann man so oder so sehen. Nein, das, was daran stimmt, ist, dass Migration und Einwanderung Gesellschaft nachhaltig verändert. Und zwar nicht in diesem Kulturklimbim-Style, dass man jetzt Döner und was weiß ich alles essen kann, sondern es verändert tatsächlich die Gesellschaft und stellt ganz grundlegende Fragen nach zum Beispiel demokratischer Teilhabe. Was machen wir eigentlich mit Menschen, die hier Geflüchtete sind, die möglicherweise ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagern? Wie gehen wir damit um? Also ist es beispielsweise, ich habe auf die Bundestagswahl, bin ich schon kurz zu sprechen gekommen, ist es zum Beispiel denkbar, das ist ja eine politische Konstellation, die inzwischen auch öffentlich diskutiert wird, kann es einer linken Mehrheit gelingen, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, das tatsächlich den Wirklichkeiten, von denen wir sprechen, Rechnung trägt. Schaffen die das oder nicht?
Wollen Sie sowas? Also
natürlich.
Sie dafür?
Ja, natürlich.
Was versprechen
natürlich.
Sie sich davon? Erklären Sie mal.
Sie haben mich ja nach dem Begriff, wie ich Integration mag. Für mich geht es darum, Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen, zu Rechten, zur Teilhabe und damit verbunden natürlich auch zu Pflichten. Und ich finde, dass in 2016 Deutschland das ja, hat mir gestern ein Freund gesagt, fand ich ein wunderschönes Bild. Deutschland ist ja die Vereinten Nationen von Europa. Ist ja the promised land. Also ist in Europa das ökonomisch starke Land. Und eben dieser Stärke auch eine Souveränität darin besteht, tatsächlich ein Einwanderungsgesetz zu machen, was wirklich vorne ist, was den Bedürfnissen der Eingewanderten, der Geflüchteten gleichermaßen entspricht, wie derer, die schon da sind. Klar, das finde ich super.
Aber Sie wissen, dass so ein Einwanderungsgesetz dann auch lauter Sachen beinhalten wird, die schwierig sind, also die oder die man für problematisch halten mag. Dann gibt es Punktesysteme, dann wird gesagt, dieses Jahr brauchen wir 47.000 Krankenschwestern. Entschuldigung, Sie sind aber Ingenieurin, deshalb müssen Sie draußen bleiben. Also das ist auch die Folge von einem Einwanderungsgesetz.
Ja, also es gibt einen Teil von, also ich glaube im Englischen wird unterschieden zwischen Migration und Immigration. Also es gibt einen Teil, der tatsächlich nach einem bestimmten Punktesystem oder wie auch immer geregelt werden kann. Und es wird immer eine Form von Bewegung von Menschen geben, die nicht staatlich regulierbar sind. Es gibt beides, aber wir brauchen tatsächlich, aber es ist nicht mein Job, aber wenn ich in politischer Verantwortung wäre und eine politische Ambition hätte, dann würde ich tatsächlich als eine politische Reaktion auf die Veränderung, die wir haben, ein sehr, ja, ich würde sagen, Deutschland muss eigentlich das beste Einwanderungsgesetz machen, was dann eigentlich schon die europäische Dimension mitdenkt.
Sind denn die Leute, die Sie nicht die Leute nennen wollen, so weit? Beziehungsweise wenn Sie nicht der Meinung sind, wie kriegt man die denn dann dahin? Denn die Unruhe ist ja irgendwie spürbar, finde ich.
Die Unruhe der
Menschen?
Der Menschen, ja. Also die Unruhe der ich finde, also man kann trefflich darüber streiten, was es heißt, dass von den 20%, die menschenfeindliche Grunddisposition haben, nun eine Partei gefunden haben, die sie auch quasi so wählen können, dass sie sich politisch in diesem Punkt besser abgeholt fühlen. Darüber kann man vortrefflich streiten, aber die überwiegende Mehrheit in dieser Gesellschaft ist eben nicht, sind keine AfD-Leute und es sind auch nicht Leute, die quasi, glaube ich, in letzter Instanz eine Politik, eine rassistische Ausgrenzung befürworten. Das ist das eine. Deswegen bin ich da ein bisschen optimistischer als Sie. Erstens und zweitens, es sind ja nicht die Menschen, die politische Programme verabschieden. Ich habe so ein bisschen, vielleicht ist das aus Ihrer Sicht naiv, das werden Sie sicherlich gleich auch kommentieren. Ich habe einen Anspruch an einen Wahlkampf und an eine Programmatik, die eben tatsächlich auch Alternativen entwickelt zu den bestehenden politischen Konzepten und Regelungen. Und da finde ich ein Einwanderungsgesetz einen ziemlich guten nächsten Schritt zu der doppelten Staatsbürgerschaft, die Ihnen so viel Sorgen macht, Herr Augstein.
Sie sagen, das sind nur 20% und wir haben noch die anderen 80, klar, okay. Aber ich glaube, 20%, die gut organisiert sind, reichen, um ein Land zum Kippen zu bringen. Ich glaube, es nützt Ihnen dann nichts mehr, dass Sie 80% haben, für die das nicht gilt.
Sorry, ich auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Deswegen sage ich, brauchen wir gesellschaftliche Debatten, die der Ausgrenzung, die der Kategorisierung der Menschen nach die und wir eine Politik entgegensetzt, die, das ist sehr kompliziert, das ist sehr anstrengend. Ich empfinde das persönlich auch als sehr anstrengend, wie gerade hier mit Ihnen auch.
Finden Sie das sehr anstrengend, was
Sie machen? Ich finde es mit Ihnen relativ anstrengend.
Echt?
Ja.
Mir macht es Spaß.
Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht Spaß macht, aber ich finde es auch anstrengend. Nein, und ich finde, dass wir eben, und das anstrengend, dass wir schauen müssen politisch, was sind Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten, die uns zum Handeln bringen. Das ist so eine neuartige Entwicklung auch unter den Communities, also migrantischen Communities, wo ja man anfängt sozusagen Multikulturalismus jetzt neu zu definieren, indem man sagt, die Gesellschaft der Vielen, also wir sind viele und so weiter. Vielfalt ist das eine, das Entscheidende ist aber in einer Gesellschaft, ob diese Vielen gemeinsam für etwas einstehen, ob sie einem politischen Projekt, einem politischen Auseinandersetzung, einem politischen Kampf sich anschließen können. Und ich glaube, dass die Chancen gar nicht so schlecht sind, dass wir anfangen, uns einfach anzunehmen, dass wir das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen können. Es gibt gerade die AfD nicht und auch die anderen politischen Parteien, alle sagen doch, unisono, Globalisierung ist das Gebot der Stunde. Dem können wir uns ja jetzt nicht widersetzen. Alle sagen, es ist schwierig. Es ist schwierig, mit den Konzepten von gestern die Herausforderung von heute anzunehmen. Also müssen wir anfangen, und wir machen das im Kleinen gerade ein bisschen so, tatsächlich darüber nachzudenken, was ist eigentlich heute das, was eine Gesellschaft zusammenhalten kann. Und ich glaube, dass es politische Themen sind. Ich glaube, dass wir beide, so unterschiedlich unsere Geschichte ist, so unterschiedlich unsere Definition von links sind, wir uns doch über bestimmte Fragen, wie wir zusammenleben wollen, sehr wohl oder vielleicht einigen können. Und ich scheue die Diskussion auch, also es ist nicht eine klassische Rechts-Links-Frage für mich. Es ist doch total interessant. Jetzt kommt mein Moment. Ich lese es mal vor. Ich dachte,
der Gast holt einen Zettel aus der Tasche für die Zuhörer am Radio.
Ich lese Ihnen das mal vor. Ich dachte,
der Gast holt einen Zettel aus der Tasche.
Sie wiederholen sich, Herr Augstein.
Achtung, Achtung.
Achtung. Wenn wir unser Menschenbild ernst nehmen.
Was ist denn das? Was lesen Sie da jetzt vor?
Kann der Anspruch, dass die Würde des Menschen unantastbar sein soll, nicht an den deutschen Staatsgrenzen enden und auch nicht an den europäischen Außengrenzen? Wer hat es gesagt?
Aber bitte nicht der Bundespräsident.
Nein, Angela Merkel.
Ach so, okay.
Total interessant.
Fast.
Naja, das. Jetzt machen Sie sich lustig. Ich meine, die kriegt echt ganz schön auf die Fresse.
Wer jetzt?
Frau Merkel.
Ach so.
Und sagt letzte Woche diesen Satz. Der ist wirklich interessant. Also ich finde gar nicht diesen Satz, den alle zitieren, interessant. Das fand ich ein Wahnsinn. Also angesichts der politischen, nicht ganz gemütlichen 12 Monate.
Liebe Zuhörer.
Dass sie sagt, das hört vor den europäischen Außengrenzen, hört es nicht auf. Das heißt, das ist ja gleichzeitig ein Eingeständnis dahingehend, dass wir manche Dinge grundlegend anders diskutieren müssen.
Also Sie finden die Kanzlerin gar nicht so schlecht?
Sagen Sie nochmal, die Formulierung war interessant.
Sie finden die Kanzlerin gar nicht so schlecht?
Ich finde, Angela Merkel hat... Das passt jetzt nicht wahrscheinlich zu dem, wie Sie mich recherchiert haben. Ich finde, Angela Merkel hat Historisches geleistet. Und zwar, ich komme gleich, Sie werden gleich sagen, aber Asylgesetzverschärfung und so weiter. Ich habe das alles begleitet und so weiter, politisch dagegen gewesen. Nein, ich glaube, es hat tatsächlich dieses Land verändert. Die Tatsache, dass wir beide heute darüber sprechen, ist auch eine Folge der Merkel'schen Flüchtlingspolitik. Nämlich, und sie hat das in diesem Zeitinterview letzte Woche, ich fand das wirklich sehr interessant, weil sie auch, vielleicht ist es die Lässigkeit einer Naturwissenschaftlerin, sich sozusagen das Feld anschaut und das versucht für sich zu analysieren. Ich finde das sehr historisch im Hinblick, weil es bestimmt mit bestimmten Dingen gewollt oder ungewollt, das weiß ich nicht, ob was die Intention war, aber es hat dazu geführt, dass wir neu über Einwanderung nachdenken müssen, dass wir das tun. Wir müssen neu darüber reden, dass dieses Bild von drinnen und draußen, wir können nicht mehr, das ist so. Wir werden lernen müssen.
Aber hat sie das gemacht oder haben die Flüchtlinge das gemacht?
Das ist ein guter Punkt, Sie haben recht. Sie hat einen Anteil daran, ich relativiere das. Das haben vor allem die Geflüchteten gemacht und nicht die Flüchtlinge. Das stimmt, Sie haben recht. Aber sie hat quasi durch ihre politische Handlung, ich würde sagen, das nicht blockiert, sondern eher nochmal freigesetzt. Und ja, ich finde die nicht so schlecht, bezogen auf diesen Aspekt, den wir gerade besprechen. Sie hat ja auch gesagt, das fand ich auch interessant, die wird ja auch sehr toll missverstanden. Sie hat ja eine Regierungserklärung gemacht, in der sie unter anderem gesagt hat, Deutschland sei ja, hätte sie Hausaufgaben nicht gemacht und sei nicht Integrationsweltmeister gewesen. Das fand ich immer ein ganz lässiges Eingeständnis, viel besser als Herr Gabriel, der sich Sorgen macht darüber, dass die Menschen den Eindruck haben könnten, man tut mir für Flüchtlinge mehr als für die Deutschen.
Aber müsste Merkel nicht den Deutschen besser erklären, dass sich die Dinge dann tatsächlich ändern werden? Ist nicht so ein Satz wie Deutschland wird Deutschland bleiben, wie es und lieb und teuer ist, eigentlich ein ganz gefährlicher Satz?
Das müssten Sie immer sagen, wenn Sie wieder ein Hintergrundgespräch mit ihr machen.
Ja. Sagen Sie doch mal, glauben Sie, dass es sozusagen Ihr Job als Kanzlerin ist, den Leuten zu sagen, ey, das ist jetzt ernst und es wird noch härter? Oder ist es irgendwie Ihr Job zu sagen, nein, wir schaffen das, alles bleibt so, wie es ist, können wir ganz euch entspannen und so?
Also mein Verständnis von Linkssein ist...
Das ist sie, glaube ich, jetzt nicht so doll. Geht so.
Mein Verständnis von Linkssein bedeutet, dass ich die Themen, die ich für relevant halte, nicht an eine konservative Bundeskanzlerin alleine adressiere. Das Dilemma ist ja, oder historisch vertane Chance liegt darin begründet, dass dieses viel zitierte Wir schaffen das, das hätte ja dann funktioniert, wenn tatsächlich die Gesellschaft das aufgegriffen hätte. Und zwar nicht nur im Sinne von in diesem Sommer der Solidarität. Und
Teddybären verschenken.
Nein. Wie viele, Sie sind 67, ne?
Geboren, ja.
Geboren. Aber wir gehen stramm auf die 50. Nein, ich wollte, wissen Sie, das ist ganz interessant, das begegnet mir immer wieder, jetzt springe ich ein bisschen. Sie haben vorhin diese Situation zitiert in Dresden, ne? Die Politiker, die sich das von diesen 100 Pegida-Leuten, ich fand das wirklich interessant. Wissen Sie warum? Es gibt Menschen, die erfahren das jeden Tag in Deutschland. Jeden Tag werden die rassistisch angepöbelt. Die werden angegriffen. Die werden als Nigger beschimpft. Jeden Tag. Und dann hat man eine Situation, in der, ausgerechnet zum Tag der Deutschen Einheit, deutsche Politiker sich mit dieser Realität konfrontiert sehen und ganz alarmiert nach Hause kommen und ganz echauffiert sind. Und das ist hart, ja. Dass eine gesellschaftliche Realität, die es ja vielfältig gibt, plötzlich eine ganz andere Dimension erfährt, wenn man selber als Politiker merkt, wow, die sind ja wirklich krass. Ja.
Meine Damen und Herren, ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Wir können jetzt hier im Berliner Gorki-Theater noch ein bisschen diskutieren. Das können Sie daheim an den Endgeräten nicht. Von Ihnen verabschieden wir uns. Wir machen das hier am 14. November weiter. Schalten Sie dann auch ein. Danke und tschüss.